Grinsen. Und da ist halt so, dass die Leute sagen, wenn in den Workshops auch der König soll, die Regierung soll. Also da gibt es viel weniger Eigeninitiative, weil sie wissen, es nützt eh nichts, sozusagen. Also die Frage ist, darf man sich engagieren? Und darum ist es auch ganz, ganz wichtig, international Zivilgesellschaft zu schützen, damit man sich überhaupt engagieren darf. Und es muss auch was bringen. Das heißt, dass es einfach die Kultur gibt, dass man gehört wird und dass dieses Engagement auch etwas bringt. Das würde ich nur ergänzen.
Und Hannes, die World Blind Union, is a civil society organization? So maybe you want to add on your perspective?
Yeah, no, for sure. Thank you so much. I mean, great things has already been said, but if I try to take the hat, of course, like I also recognize that, and we all recognize that the civic space is very different from context to context, not only relating to the level of democracy and democratic space, of course. But when I think about participation, when it comes to governance systems of municipalities or participation in forming policy and practice, like how we plan and design our cities. And I try to take like an accessibility perspective on this as well, because what we see when it comes to accessibility, that sometimes, of course, the result and the outcomes are important, but so is the process itself. Sometimes even processes are stronger than the actual outcomes, right? Mm. So if we are truly committed to ensuring that the process to, for example, to plan and design a new park, right? Just imagine that. We want to make it inclusive and accessible for everyone, and we want persons from all age ranges, genders, disabilities, etc., to be part, to own the journey, and to really feel at home in the park. What measures do we take along the way to ensure that they are feeling that ownership also as part of the process, so that they have a role to play in co-creating not only the process but the end result, right? Because that will make it more comfortable to use the park, etc., and feel more safe in the park. So what measures do we take to ensure that participation? And for us, it's important then, of course, to mention accessibility. How do we make sure that if we want to have a sort of participatory design exercise or process, how do we make sure that all diverse voices are heard in the process, from the stages of early planning to actual design choices? And here I believe that the role of the local government is, of course, to guide the process and also facilitate knowledge exchange. Because many times we expect that, okay, we have a process here, yes, we want to involve civil society, great. Let's send them an invitation for a consultation. Yeah, it's a 2-hour meeting with coffee. That is not enough to design an inclusive public space. So it's a much longer process than that. But then, of course, that also raises the expectations of civil society, that civil society will come in from diverse constituency group and it will give us all the answers. So the question is, what can municipalities and local governments then do to ensure that they feel that they can meaningfully contribute? So it doesn't only stop with consultations, right? So I believe that capacity building and also very tight collaboration between civil society and local governments about how we plan our cities is extremely critical. Mm-hmm. Because civil society have not maybe been engaged by the municipalities when it comes to making designs or choices for urban spaces. So of course, if they just receive invitations to be consulted, maybe they don't feel comfortable with that, leading to the risk that they don't feel that they can actually contribute or that their voices will be truly accounted for. And of course, that will continue to create a vacuum between the municipality and city and the civil society. So we also need to make sure that those ends meet. So it's definitely a collective journey.
Also Partizipation muss quasi von beiden Seiten erwünscht und ermöglicht sein. Gerne.
Ich wollte noch einen Aspekt hinzufügen. Das ist nämlich auch so diese Rolle von Zusammenarbeit von Wissenschaft mit Zivilgesellschaft auch, weil das ja auch sozusagen in unserem Projekt ist und weil das ja auch dann von dir gekommen ist, dass auch die Wissenschaft sich ihrer Verantwortung bewusst ist, diese Erkenntnisse, die da erarbeitet werden, auch wirklich zu vermitteln und auch wirklich zugänglich zu machen. und dass es da auch eine wechselseitige Verantwortung gibt. Also einerseits zu schauen, okay, wie vermittelt man die Ergebnisse so, dass sie nicht nur in akademischen Journals sozusagen gelesen werden, sondern eben auch vor Ort von Civil Society Gruppen, wie vermittelt man das besser? Und da gibt es ganz viele Methoden und da gibt es noch ganz, ganz viel Verbesserungsbedarf von Seiten der Wissenschaft. Aber eben auch umgekehrt, vielleicht auch gemeinsam zu überlegen, wie man dann diese Sachen wieder runterbricht. Und ich habe ein ganz schönes Erlebnis gehabt, wie wir die Ergebnisse präsentiert haben von unserem Projekt jetzt gerade in Indien vor einem Monat. Haben wir dann Ideen entwickelt, da kam dann eine Künstlerin, die sich gerade damit beschäftigt, wie man sowas künstlerisch gut vermitteln kann. Und dann haben einige Leute vor Ort überlegt, wie kann man denn das in lokaler Sprache, in Marathi, die Ergebnisse von diesem Projekt in Workshops umsetzen, die dann in den Dörfern vermittelt werden, damit eben gezeigt wird, welche anderen Pflanzen muss man anbauen, welche Bewässerungsmethoden, auf was muss man sich vorbereiten. Ja? Und da eine ganz enge Zusammenarbeit, dass es wirklich wissenschaftlich Erkenntnisse sind, die einfließen, auch in Politikgestaltung, aber auch in die Strategien der Zivilgesellschaft, da gibt es auch noch ganz, ganz viel Verbesserungsbedarf und Handlungsbedarf.
Dankeschön. Das kann bei euch bleiben. Also ja. Ich schaue noch mal ins Publikum. Bitte schön, da gibt es eine Frage. Ich glaube, nochmal aufzeigen, genau. Vielleicht auch, wenn Sie sich am Anfang kurz vorstellen, sagen, wer Sie sind.
Monika Aussteller, hallo. Ich arbeite in der Abteilung für internationale Beziehungen im Sozialministerium. Und ich habe auch eine Frage an Sie, Herr Banerjee. Sie haben sich als sehr technologieoptimistisch gezeigt. Und da denkt man sich natürlich, okay, jedes Gerät für digitale Nutzung braucht Ressourcen, dafür braucht es Extraktivismus, der ist oft menschenrechtswidrig, dann braucht es eine Infrastruktur an Servern, dafür sehr viel Energie. Und ja, bei der Klimakrise geht es mittlerweile um jedes Zehntel Grad einfach einzusparen. Und ja, da fragt man sich, ist es das wert, geht sich das aus?
Danke. Möchten Sie jetzt ohne Technologie leben? Persönlich, das ist eine sehr persönliche Frage. Aber darauf kommt es wirklich an jetzt, weil es gibt, ich verstehe Ihre Frage sehr und das ist ja völlig, völlig gerechtfertigt, also kann das gar nicht beantworten. Also diese ganzen Energieverbräuche, das Problem kennen wir. Aber es ist undenkbar, dieses Rad umzudrehen oder das zu stoppen. It's unstoppable. Das ist eines der großen Ambivalenzen unserer Zeit, dass wir uns in eine Richtung bewegen wie ein Riesenschiff und wissen nicht wirklich, wohin die Reise geht. We don't know. Aber jetzt als, vielleicht nochmal zurückzukommen, wir wollen ja irgendwie positiv bleiben, diese UPI, diese Plattform in Indien, ist nicht Blockchain-basiert. Und das war ein ganz interessantes Argument, weil die haben genau so argumentiert, weil wir wollen nicht große Server haben im Hintergrund, die dann so viel Energie verbrauchen. Das heißt, es gibt, und Technologie ist sehr, sehr von unserer Intelligenz abhängig. Wir müssen Antonia Bogardi ist ja, sie ist eine Spezialistin für Nature-Based Solutions und Systemic Thinking und wir diskutieren sehr, sehr viel. Ihre Frage ist eine verdammt wichtige Frage. Das heißt, wir brauchen ein großes systemisches Verständnis einmal. Was passiert gerade? Und auch wenn wir sehen, dass wir jetzt ein großes Schiff sind und wir gegen die Wand fahren, das müssen wir verstehen, was passiert gerade. Aber die Lösungsansätze, wir sind intelligent genug. Wir sind eine Spezies, das ist unglaublich, mit what for intelligent ideas we come up with. Es ist lösbar, ganz sicher. Aber wir brauchen einen enormen Diskurs und da ist, glaube ich, die Wissenschaft extrem gefragt. Ich bin sehr dankbar für Ihren Input. Extrem. Wissenschaftler sitzen auf ihren Ivory Towers und diskutieren mit der Gesellschaft nicht, beschäftigen sich mit den großen Problemen der Gesellschaft nicht. Das ist ein Riesenproblem. Wir müssen völlig neue kommunikative Modelle entwickeln, mit der Zivilgesellschaft, mit der Politik zu sprechen. Und diesen großen Fragen angehen, gemeinsam.
Herr Beskin, wir haben gehört, 80% der Stadtentwicklung findet im informellen Sektor statt. So 80% of... Ich rede Deutsch weiter. 80% der Stadtentwicklung findet im informellen Sektor statt. Sie haben sehr viel Erfahrung in Slumsanierung. Können Sie uns da ein paar Beispiele nennen? Wie schaut Slumsanierung aus? Wie können wir uns das konkret vorstellen?
Okay.
I think there's the mic. Thank you.
So to try and simplify this, there are essentially two different types of slums, or informal settlements, and we'll draw a distinction there. The first type is every time you go to that settlement, it's worse than the time before. If a tap is leaking, the next time you go there, there's a whole swamp in the area, mosquitoes are breeding. If there was rubbish in the drain is completely full of rubbish and there's flooding in the area. The other type of informal settlement you go to is every time you go there, it gets better. So if there was rubbish in the drain, it's no longer in the drain. If a tap was leaking, it's no longer leaking. And you say to yourself, well, what's the difference between the two? Well, the very first thing you can do in slum upgrading is make sure that the community takes ownership of their settlement. Even if there's no infrastructure investment, if the community owns that community and feels it's their home, then there will be a fundamental difference just at that. And that change is happening across Africa now. Mm. African governments have begun to realize these are not your enemy, these are your voters. There's no point evicting millions of people and turning them against you. Then the second most important thing you can do, this is before you've got even money. We're just talking about things you can do if you've got $50 per capita, as I was saying. The second most important thing you can do is simply say, we will give you 10-year security. You don't have to worry about being forcibly evicted from your home. Mm. And if there is a need for a relocation because you need to install infrastructure, it'll be done in accordance to various safeguard policies. So there's a process and procedure that people understand. Just that, just saying to someone that we will not destroy your house, overnight will change the house from being a complete shack into qualitatively better than it was. Not a formally fancy-built housing, but better than it was before because people will invest. And if you're poor, you're the wisest manager of your money. Poor people do not waste money. And if they think they are safe, they will invest. So those two things are fundamental. And then the third most important thing to do is make small amounts of money available to the community to enable them to build their own infrastructure. There are countless small contractors in every single settlement who, given a chance, can build the infrastructure that is needed. Yet we are obsessed that it has to be a tender that goes out to some private company. And we know that we can build literally 5, 6, 7, up to 10 times more infrastructure if it's built by a local contractor compared to being globally procured contractor. Mm. So the question is, give power to the communities, give them tenure, and get the money directly to them and bypass this whole process of people who build things on behalf of other people. And I think even if you just do those things, you start to get the ball rolling.
Thank you. So, ich schaue noch mal ins Publikum. Also jetzt vor einer Minute ist auch der Geruch vom Buffet zu mir hereingekommen. Das heißt, bei euch da unten ist er schon länger. Ich schaue noch mal, gibt es noch eine Frage, die da ist, die im Plenum beantwortet werden soll? Ansonsten sind alle Rednerinnen nachher, also bis auf die Sarah, sind nachher noch da. Ihr könnt sie direkt ansprechen. Und, ja, bitte. Ja, ja, gerne.
Nach 20 Jahren Beschäftigung mit Erfolgsgeschichten ist da eines ganz, ganz interessant gewesen, auch so spektakuläre Transformationen wie Medellin zum Beispiel, die gefährlichste Stadt. In 10 Jahren wird es die most innovative city of the world. Die ganze Transformation jetzt in Taiwan zum Beispiel, mit diesen ganzen digitalen Plattformen. There is one common denominator und das ist, es wurden Räume geschaffen für Kommunikation. Und Räume, wo sehr unterschiedliche Meinungen zusammengekommen sind von ganz unterschiedlichen Sektoren und haben ausgetauscht. Und da würde ich Norbert Erlachs polemische oder provokative Comment aufnehmen und verbinden mit Audrey Tang, das ist die Digitalministerin Taiwan, auf die Frage, wie soll man beginnen mit Transformation, hat sie gesagt, get the low-hanging fruits, and the low-hanging fruits sind Räume zu schaffen, wo Menschen austauschen. Und damit können wir beginnen. Es gibt keine Räume, wo man sich informell treffen kann und einfach Kaffee trinken oder einen Wein trinken und irgendwie über diese Themen sprechen. Diesen Raum gibt es nicht. Und das wäre ein Traum von mir hier, vielleicht weiß ich, mit Südwind oder mit der Stadt Wien, so einen Raum zu schaffen, wo wir uns treffen können. Im Rathaus vielleicht, ich weiß nicht, Rathaus.
Also, das wäre ein geeigneter Ort.
Einen Raum schaffen, wo wir reden können über diese großen Themen, vielleicht Filme anschauen. Und so. Das wäre ein großes Anliegen für mich.
Mhm. Dankeschön, ja. Karin, du willst ja, ergänzen?
Ich möchte es bestätigen und ergänzen, was du gesagt hast, weil ich war eine der Designerinnen und Moderatorinnen vom Klimarat. Das waren 100 zufällig ausgewählte Bürger und Bürgerinnen, die sich 6 Wochenenden lang unterhalten haben, wie Österreich klimaneutral werden kann. Und was ich da einfach erlebt habe, ist, was unglaublich ist, was mit Menschen passiert, wenn man diese Räume eröffnet, respektvolle Räume, wo jeder sprechen kann, wo sie mit den notwendigen Informationen versorgt werden, nämlich zugängliche Informationen. Und das waren sozusagen 100 Menschen, die nach 6 Wochenenden 93 Empfehlungen verabschiedet haben, die plötzlich wussten, wie dringend die Klimakrise ist. Das war ihnen vorher nicht in diesem Ausmaß bewusst und die auch selber ihr eigenes Leben zum Teil verändert haben oder ihre Nachbarn und Familien beeinflusst haben. Also was da für Geschichten passiert sind, war einfach unglaublich und das ist deshalb passiert, weil diese Räume eröffnet wurden und weil ein Dialog stattgefunden hat zwischen Menschen, gut moderiert, mit Wissenschaftlerinnen, die sich bereit erklärt haben, Zeit zu widmen, in den Dialog zu treten und eben auch zum Teil eben auch dann politischen Entscheidungsträgerinnen, die dann die Bürgerinnen zum Beispiel, alle Landeshauptleute haben die dann empfangen. In den Gemeinden waren die Bürgermeisterinnen dann auch engagiert, weil sie stolz waren, dass da Leute aus ihren Gemeinden ausgewählt wurden. Also da sind unglaubliche Dinge passiert und das konnte ich direkt miterleben. Und es hat mich selber total berührt, was passiert, wenn man diese Räume öffnet und wenn man Information mit guter Moderation und den Menschen den Platz gibt, miteinander zu reden, da können wunderbare Dinge passieren.
Und das, was du sagst, gilt ja eben jetzt für Österreich und gilt auch für alle.
Es gilt auch für alle Länder. Das habe ich auch in den Stakeholder-Workshops erlebt, jetzt in Indien und Jordanien. Ein guter Raum, der gut moderiert ist, mit guten Methoden, guter Information aufbereitet, da kann irre viel passieren und man unterschätzt das oft. Genau.
Gut. Wenn es sonst keine weiteren Anmerkungen gibt, dann möchte ich jetzt quasi diesen Raum der Diskussion schließen. Ich danke der Stadt Wien für diesen Anstoß, dass wir über Städte, nachhaltige Städte diskutieren durften und habe jetzt die wunderschöne Aufgabe, den anderen Raum zu eröffnen. Dankeschön.